Willkommen bei der Plattform. Mein Name ist Rudi Arnold und es geht heute um das Bündnis für eine gentechnikfreie Region, um Ulm e.V. Bei uns zu Gast wird, ich hoffe, in wenigen Minuten sein der Bündnissprecher Theo Dühlmann. Er hat signalisiert, dass er auf dem Weg ist und bis es soweit ist, heute Musik. Radio Free FM, die Plattform, bei uns zu Gast jetzt Bündnissprecher Theo Dühlmann vom Bündnis für eine gentechnikfreie Region Ulm e.V. Hallo Theo.
Ja, hallo miteinander.
Theo, erstmal so ganz kurz, so ganz grober Überblick, was ist eigentlich dieses Bündnis für eine gentechnikfreie Region um Ulm e.V.?
Ja, das ist aber gleich eine Frage mit umfangreichen Antworten. Ich will mal gleich bei einem ganz praktischen Punkt anfangen. Also ich bin einer von drei Bündnissprechern und die anderen zwei will ich kurz nennen. Das ist der Georg Glöckle aus Göttingen und Franz Häusler aus Schwörzkirch bei Ehingen, beides Biolandwirte. Und damit wird schon klar, was ist unser Bündnis? Unser Bündnis ist ein Bündnis, ist mit drei Sprechern vorne dran, hat aber als Mitglied eine ganze Reihe von Landwirten, auch konventionelle und auch sogenannte Verbraucher. Und der Name sagt schon, was unser Anliegen ist, nämlich Gentechnikfreiheit bezogen auf die grüne Gentechnik hier im Alb-Donau-Kreis und auch im Neu-Ulm und in diesem Landkreis. Aber uns interessiert natürlich, weil alles miteinander vernetzt ist, auch das Stichwort Gentechnikfreiheit grundsätzlich in Deutschland und Europa und global, weil, ja, damit muss ich gleich schon einen wichtigen Punkt nennen, weil grüne Gentechnik bei uns nicht denkbar ist, ohne das, was bereits durch diese große, ja, Firma kann man gar nicht mehr sagen, durch diesen Großkonzern Monsanto schon seit über 20 Jahren weltweit bewirkt wird. Und dagegen wehren wir uns und möchten im Gegenzug dazu, was möglich ist, eine gentechnikfreie Landwirtschaft und eine gentechnikfreie Lebensmittelwirtschaft. Mhm. Das wäre vielleicht mal das Wichtigste. Mhm.
Theo, wie ist denn dieses Bündnis eigentlich entstanden? Das hat ja so ein bisschen eine Vorgeschichte, die schon, sage ich jetzt mal, ins vorige Jahrtausend zurückreicht.
Ja, natürlich. Das wissen vielleicht die wenigsten, aber wir hatten jetzt ein offizielles 5-jähriges Bündnisjubiläum, weil wir uns im Oktober 2008, also auch das ist schon wieder ein Vierteljahr her, zum ersten Mal als Bündnis deklariert haben. Aber es hat in der Tat eine große, wichtige Vorgeschichte. Die Vorgeschichte beginnt damit, dass wir, ich weiß es die Jahreszeit nicht exakt, ich sage jetzt 2000, hier im Alb-Donau-Kreis, genauer gesagt auf Flächen des Bauers Georg Glöckle aus Göttingen, plötzlich Genraps auftauchte. Und er schlug Alarm, suchte sich Unterstützung bei Greenpeace, was die Untersuchung der Pflanzen angeht. Und siehe da, tatsächlich war es Genraps. Und kein Mensch wusste so richtig, woher eigentlich. Er fühlte sich hinters Licht geführt, hat Kraft gehabt, sich dagegen zu wehren. Der Acker musste komplett neu bestellt werden. Greenpeace hat dabei geholfen. Das war so ein Baustein, dass man wusste, hier ist einiges passiert. Noch früher, in den 90er Jahren hat sich eine Bürgerinitiative in Wippingen auf die Hinterbeine gestellt und sich gewehrt gegen Versuche mit Genweizen. Und man ist gar nicht groß gefragt worden, sondern ein Landwirt hat seinen Acker zur Verfügung gestellt und dann sollte dieses Zeug ausgebracht werden. Und es hat sich sehr schnell eine starke Bürgerinitiative entwickelt, die also diesen Anbau verhindert hat. Und diese Bürgerinitiative gibt es heute noch. Die verfolgen mit Argusaugen die ganze Szene. Und sie gehören auch im Grunde genommen dadurch zu den Mitbegründern oder andersherum ausgedrückt Verursachern unseres Bündnisses. Dann gab es in den 2004 zum Beispiel von ATTAC und BUND eine große Demonstration in der Ulmer Innenstadt. Motto Moment, das Motto fällt mir gerade nicht mehr ein. Ich habe es aber gleich so in etwa Finger weg von unserer Nahrung und hat auch für großes Aufsehen erregt. Es gab dann mehrere Kontakte zwischen Gruppen im Raum Ehingen, weil dort der Bierbrauer Zimmermann zusammen mit anderen Bierbrauern, die sich genannt haben Bierbrauer mit Herz und Verstand, eine Unterschriftensammlung in den umliegenden Gaststätten, so wenn man also in den Alb-Donau-Kreis um Ehingen herum kam in dieser Zeit, so etwa um 2006, 2007 herum, konnte man unterschreiben und man hat dann, als es so die Zahl weiß ich nicht genau, es waren also an die 35.000 Unterschriften. Als die erreicht waren, hat man in einem feierlichen Akt diese Unterschriften der damaligen Ministerin in Berlin, die für das Thema Forschung zuständig ist und hier jetzt in Ulm nach wie vor als Bundestagsabgeordnete bekannt ist. Also man hat ihr versucht, diese Unterschriften zu übergeben. Sie hat in ihrer wohl typischen Art sich gar nicht länger damit auseinandergesetzt. Man sagt sogar, also wohin jetzt diese Unterschriften verschwunden sein könnten, lassen wir mal dahingestellt. Auf jeden Fall hat das auf sie überhaupt keinen Eindruck gemacht. Herr Zimmermann in Ehingen mit seiner Bergbrauerei ist nach wie vor auf der Seite der Gentechnikfreiheit und zwar einfach deswegen, er bietet ein wunderbares Bio-Bier an und das mit einem genfrei ausgebrachten, also einem genfreien Gerste auf dem Acker steht und diese Gerste wiederum ist notwendig und das ist ja auch hier ein regionales Thema, damit die Alblinsen zusammen mit der Gerste wachsen können. So viel und dann gab es von allen Seiten einerseits Frust auch, dass das mit der Frau Schawan nicht so geklappt hat, wie man sich das gewünscht hat. Und dann haben mehrere Initiativen zusammen, der BUND war damals maßgebend mit Ralf Stolz, sich dazu entschlossen, aufzurufen zu einem Bündnis. Man hat alle Kontakte genutzt, die es so gab und auf diese Art und Weise bin auch ich als Konsument sozusagen, der an diesem Thema interessiert ist, zu diesen Gründungsversammlungen gegangen und so ist dieses Bündnis in 2008 entstanden.
Ja, also schon eine relativ lange Geschichte. Also kann man so ein bisschen nachrechnen, mache ich jetzt nicht. Es sind jetzt, glaube ich, so 18 Jahre, wenn ich das so grob mal im Kopf habe. Und wir machen jetzt ein kleines bisschen Musik. Theo, dann kannst du auch ein bisschen mal durchschnaufen. Hat sie ein bisschen eilig gehabt. Und nach der Musik, da denke ich, müssten wir mal erst so was ein bisschen Fachliches klären. Was ist eigentlich Gentechnik? Was ist dieser Gentechnik veränderten Saatgut und was das alles ist? Das müssen wir dann mal erklären. Radio Free FM, die Plattform. Unser Thema heute, das Bündnis für eine gentechnikfreie Region um Ulm e.V. Und bei mir zu Gast der Bündnissprecher Theo Düllmann. Theo, jetzt ist das ja, du hast vorher so den Begriff genannt, genfrei oder gentechnikfrei, Gentechnik verändert und so weiter. Ja, Gene sind ja eigentlich in allem drin, was in irgendeiner Weise lebt. Also bei uns sind welche drin, auch in den, meinetwegen in den Walderdbeeren. Und was ist aber das Problem bei dem, was du jetzt Gentechnik verändert? Was wird denn da geändert und warum?
Ja, also zunächst einmal jetzt aus der Frage schon ableitend fragt man sich in der Tat, was ist denn das Besondere? Ich sollte zunächst einmal eine klare Unterscheidung treffen, weil das da immer verschiedene Arten von Gentechnik in einen Topf geworfen werden. Das ist einmal die weiße und die rote und dann auch die grüne Gentechnik, auf die wir nachher zu sprechen kommen. Die erstgenannten haben etwas grundsätzlich mit Medizin und Pharmazie zu tun. Und dazu gehört zum Beispiel die Erfindung, so kann man das ja nennen, wissenschaftliche Forschungen kamen zu dem Ziel, dass man Insulin zum Beispiel auch auf gentechnischem Wege herstellen kann. Davon ist jetzt hier überhaupt nicht die Rede. Es ist etwas total anderes, was man unter grüne Gentechnik versteht. Grüne Gentechnik sagt nichts anderes als Pflanzen. Das ist mit grün gemeint. Hat also mit der Partei, die Grünen oder mit sonst was, Greening nennt man es in der Landwirtschaft, in Grünflächen für auch aus Umweltgründen erhalten bleiben. Also grüne Gentechnik hat was mit Pflanzenveränderung, besser gesagt mit Pflanzenmanipulation zu tun. Und das ist wiederum ganz wichtig zu unterscheiden von dem, was biologisch schon seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden betrieben wird, nämlich die Vermehrung und die Züchtung von Pflanzen auf vielerlei Wegen, aber völlig innerhalb der genetischen Substanz von Pflanzen. Also man hat, wie man sich vorstellen kann, so Urpflanzen wie den Mais in vielfacher Hinsicht den Landschaft- oder Umweltbedingungen angepasst, neu gezüchtet und daraus sind neue Maissorten entstanden, was ja insgesamt, was diese Züchtung angeht, immer eines der Urkulturgüter unserer Kultur und Naturgeschichte ist und vor allem die Geschichte der Landwirtschaft. Jeder Landwirt hat sozusagen eine Art Privileg, dass er auf seinem Hof nachbauen, nachzüchten kann. Und das geschieht zum Beispiel bei Tieren, also vor allem bei Pflanzen, im Rahmen der Mendelschen Gesetze.
Und jetzt, ja, Mendel, jetzt kommt der muss kommen.
Mendel, ja, das sind Benediktiner oder so. Und das ist jetzt interessant, dass sich auf diesen Herrn Mendel auch die grüne Gentechnikforscher, besser gesagt deren Propaganda bezieht, weil man dem Publikum, der Bevölkerung wahrmachen will, ja, die grüne Gentechnik sei doch eigentlich dasselbe wie die Mendelsche Theorie und was man denn eigentlich dagegen haben könnte. Festzustellen ist, es ist fundamental etwas anderes, nämlich indem einer Pflanze, nehmen wir jetzt mal den Mais wiederum, genfremde Anführungsstriche Teile eingebaut werden, Bakterien zum Beispiel, die einen ganz bestimmten Zweck verfolgen. Man stellt sich vor, dass der Mais zum Beispiel ein fremdes Gen, eine fremde Bakterien eingebaut bekommen könnte, um herbizidresistent zu werden. Also resistent zu werden gegen das Gift, das man in der Landwirtschaft gerne auf den Acker schmeißt, um Unkraut zu vernichten. Mhm. Und diese manipulierte Maispflanze oder bei Raps ähnlich so, oder Soja, vor allen Dingen Soja ist das weit verbreitetste Genpflanze, will man für die Landwirtschaft einen gewissen Vorteil bereitstellen. Mhm. Das klingt gut, ich pflanze irgendwo etwas in die Gene des Maises oder des Soja ein, um dadurch diese Pflanze resistent zu machen. Der Landwirt, ich will es mal ganz praktisch sagen, fährt im Frühjahr raus, hat auf dem blanken Acker sozusagen den Gen Soja oder Gen Mais ausgeschmeißt, anschließend in dem Fall Glyphosat auf den Acker und dann hat er jetzt eine Weile Ruhe. Und interessant bei der Gelegenheit ist, dass sowohl Glyphosat als auch der Gen Soja insgesamt von der gleichen Firma stammen, Monsanto. Wichtig ist, bei diesen Genformaten bei Pflanzen muss der Landwirt jedes Mal nach der Ernte neu anfangen. Er muss neu kaufen. Er darf die gentechnisch veränderten Pflanzen nicht nachbauen, weil da ein Patentschutz drauf liegt und er kann sich diesen Patentschutz auch nicht erkaufen. Er muss jedes Jahr neu bei Monsanto über die Händler kaufen. Und das hat vor allen Dingen das zur Folge, was ein Landwirt in der Regel gar nicht haben möchte, nämlich eine unglaubliche Abhängigkeit. Und jetzt hat man ihm diese Versprechung gegeben, also deine Genpflanze, dein Gensoja wird überhaupt keine Probleme mehr mit Unkraut haben. Jetzt stellt man aber fest, unabhängige wissenschaftliche Forschungen, dass die Unkräuter auf dem Acker letztlich dann doch weiter wachsen und zwar auch in die Genpflanzen hinein. Und jetzt muss ich hinzusagen, es gibt auch eine andere Art der gentechnischen Veränderung. Das ist nämlich nicht die Herbizidresistenz, sondern man stellt sich einen Mais vor, der kriegt jetzt einen ganz bestimmten Bacillus, den Bacillus thuringiensis, das ist auch so eine Art Gift, implantiert, damit er auf diese Art und Weise in seinem Umfeld alle Insekten vertreiben kann. Alles, was diese Pflanze bedroht. Das ist zum Beispiel beim Mais, der Maiswurzelbohrer. Auch das wiederum eine sehr praktische Angelegenheit, denkt man zunächst. Aber wenn man darüber nachdenkt und sich überlegt, dass wenn diese eine Pflanze auf dem Acker steht, mit diesem Bacillus drin, so strömt dieser Bacillus 24 Stunden lang in dem gesamten Bereich der Pflanze, also von den Blättern oder vom Stängel oder vom Stamm ausgesehen bis hin in die Wurzeln. Und wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass auf diese Art und Weise auch 24 Stunden lang dieses Gift Bacillus thuringiensis in die Umwelt gelangt. Man muss dazu wissen, Bacillus thuringiensis ist sogar in der Biolandwirtschaft punktuell erlaubt. Also sagen wir mal, ein Landwirt kann für eine Stunde lang dieses Gift ausbringen, dann ist aber Schluss. Aber jetzt stellt man sich einen Maisacker vor, in dem 24 Stunden lang dieses Gift wirkt. Und auch da haben Forschungen und Erfahrungen in diese Pflanzen werden ja vor allen Dingen fast ausschließlich in Nord- und Südamerika angebaut. Auf diese Art und Weise wehren sich auch, das ist so erst nach 2-3 Jahren Anbauzeit festzustellen, Unkräuter gegen diese Gifte, die auf sie zukommen und werden größer und es entwickelt sich sozusagen eine Resistenz der Unkräuter gegen diese Genpflanzen. Das ist etwas, was uns alle immer wieder auch als wichtiger Grund zur Ablehnung der Gentechnikfreiheit führt, weil inzwischen Monsanto neue Genpflanzen auf den Markt bringen, die noch eine stärkere Herbizidresistenz haben und die Landwirte, die gesehen haben, mein Gott, das Unkraut wächst ja trotzdem weiter und noch viel schlimmer, die werden jetzt aufgefordert, ja, dann greift bitte zu den stärkeren Genpflanzen und ihr kriegt auch noch mal ein anderes Gift, das gegen das diese stärkere Gen, in dem Fall ist es Gensoja, resistent ist. Und dann garantieren wir euch, dass jetzt endlich die Quantität stimmt, die ihr erhofft habt, nämlich dass so und so viel Erträge besser sind als früher. Und vor allen Dingen, dass dieser finanzielle Einsatz des Landwirts sich endlich lohnt. Und da entwickelt sich eine Spirale. Und was weltweit von unabhängigen Forschern festgestellt wird, dass diese Genpflanzen, vor allen Dingen auch Gensoja, da können wir aber ein andermal noch drauf kommen, auch nachweislich mit zu Krankheiten bei Menschen führt.
Also das Problematische, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, im Gegensatz zu Mendel, sage ich jetzt mal wieder als Stichwort, sind ja die Genveränderungen, die bleiben ja bei Mendel innerhalb der Pflanze. Ja, da wird ja oder innerhalb der Pflanzenwelt, da kann ja vielleicht auch mal eine Erdbeere irgendwie doch mal mitspielen, kann ja mal sein. Aber das Besondere ist, dass da jetzt auch bakterielle oder tierische, also egal was, Gene reingepflanzt, rein manipuliert, rein irgendwie mit biotechnologischen Methoden da reingemacht werden. Das habe ich jetzt richtig verstanden. Ja, dein Nicken signalisiert mir das. Und auch das möchte ich nochmal zusammenfassen. Das Ganze entwickelt sich dann so zu einer Spirale. Das heißt, die Dinger sind zwar zunächst mal resistenter, aber mit der Zeit entwickelt auch das Unkraut, das man bekämpfen möchte, oder die Schädlinge, irgendwelche Bohrer, die da den Mais anbohren, die entwickeln eben auch eine Resistenz und so hat man dann so einen noch sehr, sehr unschönen Kreislauf. Also etwas, was man nicht möchte, was zwar Geld in die Kassen der entsprechenden Firmen spült, aber sicher nicht im Sinne des Landwirts ist.
Noch eine kurze Ergänzung, das Wort Spirale trifft den Nagel auf den Kopf. In Brüssel bei der Zulassungsstelle für Lebensmittel und für landwirtschaftliche Nutzpflanzen liegt im Augenblick der Antrag von der Firma Monsanto einen solchen Spiral gehen Soja, der also, der jetzt sozusagen mit einer stärkeren Kraft genmanipuliert ist, auf den Markt zu bringen, weil der alte nicht mehr funktioniert.
Theo, welche gentechnisch veränderten Pflanzen werden denn eigentlich in Deutschland angebaut, soweit es noch angebaut werden?
Ja. Ja, außer einigen wenigen Versuchsfeldern in norddeutschen Bundesländern, Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, wird im Augenblick in Deutschland keine gentechnisch veränderte Pflanze angebaut. Das liegt daran, dass im Jahre 2009, bei dem damaligen Regierungswechsel, kurz davor ein Monsanto-Genmais, nämlich Mohn 810, zugelassen worden ist von der EU, aber in Deutschland haben sich Umweltverbände und auch Parteien dagegen gewehrt und schließlich hat dann die damalige Bundeslandwirtschaftsministerin Aigner innerhalb der damaligen Bundesregierung so viel Kraft gehabt, durchzusetzen, dass dieser Mais verboten wird für den Anbau bei uns. Und das ist damit so beschlossen worden. Frau Schawan hat sich ziemlich aufgeregt, klar, aus verständlichen Gründen, hat dann einen runden Tisch einberufen, in dem anfangs prozentual berechnet 9 Vertreter der Gentechnik, Industrie und Forschung vertreten war und gerade mal ein Umweltvertreter. Also so sahen die Verhältnisse aus. Dann ein neuer Versuch in 2010, dass eine gentechnisch veränderte Kartoffel in Deutschland angebaut werden sollte, die sogenannte Amflora von BASF. Nur zur Information, Monsanto ist Marktführer weltweit, dann treten an die Seite deutsche große Industrieunternehmen, nämlich BASF mit Tochterunternehmen und Bayer. Und dann gibt es noch Pioneer und noch ein, zwei andere, die weniger oft in Erscheinung treten. Es gibt also mehrere. Aber die sind alle sehr gut miteinander vernetzt. Deswegen ist das so eine einheitliche Weltmacht. Also kurzum, ein Unikum 2009 in dieser Koalitionsvereinbarung stand drin, es muss diese gentechnisch veränderte Kartoffel, Amflora genannt, angebaut werden. Das hat es noch nie gegeben in irgendeinem Koalitionspapier, dass ein Produkt, sagen wir mal ein Auto oder ich weiß nicht, ein Kühlschrank oder so, aus irgendwelchen Gründen produziert werden muss. Kurzum, es gab einen großen Aufschrei, weil jedermann gesehen hat, es gibt eine konventionell gezüchtete Kartoffel, die gleichen Leistungen hat. Also die Amflora sollte vor allen Dingen Stärke produzieren. Das war für die Papierindustrie und so weiter interessant, auch für Klebstoffe und so weiter. Und so ist das entsprechend propagandistisch verbreitet worden. Und es wurde ein Flop so stark, dass angeblich BASF seine sämtlichen Forschungsbereiche, das ist nicht viel Personal, was da beteiligt ist, in die USA verlagert hat. Ja, also Gentechnikfreiheit könnte man sagen in Deutschland. Aber man muss sagen, nur dank einer unheimlich engagierten und auch wirkungsvollen Kraft vieler, vieler Bündnisse in der Bundesrepublik, in Regionen, auf Landkreise verteilt oder auch auf Länder und auch insgesamt auch dank damaligen politischen Mehrheiten, die Grünen sowieso, auch in der SPD, war das nicht ganz eindeutig, aber doch mehrheitlich so, dass man diese eingesehen hat, wir brauchen diese Genpflanzen in Deutschland nicht. Forschung, ja, das war immer so eine Streitfrage, Forschung schon, man will nichts verpassen und Deutschland muss an der Spitze stehen mit Forschung, egal was für Forschung, ja. Aber das möchte ich auch betonen, Gentechnikgegner sind nicht gegen Forschung. Es geht schlichtweg um die Frage, welche Forschung bringt uns weiter. Und Gentechnikforschung bezüglich Pflanzen bringt uns keinen Millimeter weiter. Sie tritt an, diese Forschung mit der Propaganda, nur so und hauptsächlich könne man den weltweiten Hunger beseitigen. Und es wird dann, gleich kommen wir nachher nochmal dazu, es wird dann an die Wand gemalt, dass diejenigen, die sich gegen grüne Gentechnik wehren, mitschuldig sind an dem Tod von Millionen von hungernden Kindern. Und diese Propaganda wird vertrieben von einer Institution, die sich nennt Forum Grüne Vernunft. Klingt gut, aber die sind eben so radikal und setzen zum Beispiel die Bischofskonferenz, katholische Bischofskonferenz mit diesem Argument unter Druck. Die verhält sich nämlich kritisch und da hat sich vor 2 Jahren hat sich ein Vertreter dieses Grünen Forums in Freiburg vor das Münster gestellt mit Transparenten und da stand so etwa drauf: Erzbischof Zollitsch, Vorsitzender, Sie tragen Verantwortung für das qualvolle Sterben von hungernden Kindern in der Welt. Wenn Sie sich aber für die grüne Gentech einsetzen, dann ist dieses Problem erledigt. Und mit solchen Propagandalügen versucht die grüne Gentechnik voranzukommen und also der kluge Bürger durchschaut dieses Manöver und weiß, dass es Alternativen gibt und weiß, dass es vor allen Dingen freie, unabhängige Initiativen gibt. Aber so viel zu der Frage, Deutschland frei, aber dank eines starken Widerstandes.
Ja, jetzt ist ja gerade das Stichwort Mensch, Hunger, auch der Bürger, der mündige Bürger angesprochen worden. Also wir sozusagen. Und wenn man jetzt mal so an Auswirkungen denkt, solche genveränderten Lebensmittel, die landen ja unter Umständen doch bei uns in irgendwelchen Kühltruhen, da wird importiert und so weiter, da kommen wir nachher noch drauf. Aber welche Auswirkungen haben denn solche Lebensmittel auf Mensch und Tier?
Ja, also dazu gibt es zunächst mal grundsätzlich das zu sagen, es gibt eine Forschung in dem Bereich, die quasi eine Forschung ist, die von Monsanto und BASF abhängig ist und die natürlich bescheinigt null Schäden, keine negativen Konsequenzen. Und das ist übrigens auch der Grund gewesen, dass in den USA, wo Monsanto eine unheimlich große Lobby und auch politische Macht hat, 1996 dort durchdrücken konnte, dass normale Pflanzen und gentechnisch veränderte Pflanzen in ihrer Substanz äquivalent sind. Da gibt es keinen Unterschied. Und seitdem wird auch in den USA, in den Lebensmittelmärkten nicht unterschieden. Bei uns in Deutschland, in Europa ist es Gott sei Dank anders. Es gibt aber auch eine unabhängige Forschung. Und die hat in vielen, vielen Versuchen festgestellt, also Versuchen mit Ratten zum Beispiel, teilweise mit den gleichen Ratten, mit denen angeblich Monsanto auch geforscht hat und überhaupt kein Problem entdeckt hat, dass die Tiere, die mit gentechnisch veränderten Kartoffeln zum Beispiel oder gentechnisch veränderten Mais gefüttert worden sind, dass man an denen erhebliche Folgen erkennen kann, also körperliche Schäden, die bis zu Krebs und Wucherungen reichen. Und jetzt muss man dazu sagen, dass diese Forschungen natürlich unter einer geballten Fokussierung seitens Monsanto und Co. stehen. Und dann wird gesagt, ach, ihr habt ja nicht richtig geforscht, nur wir haben richtig geforscht. Aber es ist nur interessant, dabei festzustellen, dass die Zulassungen von gentechnisch veränderten Pflanzen, die auf den europäischen Markt kommen, und Futtermittel, also Futtermittel aus gentechnisch veränderten Pflanzen, keiner korrekten und vor allen Dingen einer normalen, dem normalen Forschungsstand entsprechenden Kontrolle unterliegen. Die EFSA, das ist die Behörde in Brüssel, die sozusagen auf den grünen Knopf drückt und sagt, dieses Futtermittel, also zum Beispiel Gensoja, kann in Europa verkauft werden, besteht in ihrem Gremium aus etwa wiederum 80% Menschen, Wissenschaftlern oder Politikern, die von der Gentechnikindustrie abhängig sind. Das Gleiche gilt für ähnliche staatliche Gremien in Deutschland. Und das ist ja ein Thema, also die Frage der Unabhängigkeit, die uns in vielen Bereichen, auch der Landwirtschaft, bewegt. Wenn man nur allein denkt, die Frage der, ich will da nicht ausweichen, sondern nur mal zeigen, wo das genauso ähnlich ist, was die Hormonbelastung bei ist ja aktuelle Studie gerade mit der Säue, der Sauenzucht angeht. Ja, das läuft halt irgendwie so und dann heißt es gleich, ist überhaupt kein Problem und so. Und erst dann, wenn unabhängige Forscher das berichten. Also, unabhängige Forschen haben mehrfach ergeben, auch in Argentinien, Brasilien, dass man negative Veränderungen alles in Richtung Krebs an Menschen hat feststellen können. Und jetzt kommt aber ein Problem dazu. Wenn jemand eine grün gentechnisch veränderte Frucht, gehen wir eine Kartoffel aus oder so, isst, dann fällt er nicht gleich tot um. Ich möchte das vergleichen mit dem, was so heute durch die Presse geht, dass unsere Kleidung ja großenteils chemisch belastet ist, selbst bei Premium-Artikeln. Und auch da sagen Wissenschaftler, das kann auf Dauer ganz bestimmte Schäden, auch bis zu Krebs. Aber da ist es auch genauso wie bei der grünen Gentechnik so, man fällt ja nicht gleich tot um. Und wenn man sich überlegt, dass, jetzt will ich konkret werden, in unseren großen Einkaufszentren oder im kleinen Laden sind sämtliche Fleischprodukte nach wie vor stehen nicht unter der Verpflichtung, dass drinsteht, gentechnisch veränderte Futtermittel bestanden in der Produktionskette. Und jetzt essen Sie aber nicht 24 Stunden lang meinetwegen ein Fleisch, sondern es ist ja eine große Mischveranstaltung, die in den Magen wandert. Von daher kann man nie, wenn es Krankheiten gibt, zum Beispiel bei jemandem, der viel Fleisch isst und ausgesprochen Fleisch mit Viecher mit gentechnisch veränderten Futtermitteln, was ja erlaubt ist bei uns, du musst unterscheiden zwischen Futtermitteln und Saatgut, da kann man nie genau wissen, weil jeder isst so viel verschiedene Sachen am Tag. Und von daher befinden wir uns in einer schwierigen Forschungslage. Man müsste, was man bei Tieren kann, dass man 2 Jahre lang das Tier mit dem gleichen gentechnisch veränderten Mais oder sonst was füttert, dann kann man zu Ergebnissen kommen. Und interessant ist nur, wie ich schon gesagt, dass die natürlich von der Gentechnik-Lobby scharf angegriffen werden. So ein Beispiel vielleicht noch am Schluss. Ein prominenter Chemieforscher aus Ungarn, der in London, in England in einem Institut geforscht hat, Pushtai, heißt er, zusammen mit seiner Frau. Er hat eben an Ratten geforscht und hat sie mit gentechnisch veränderten Kartoffeln gefüttert und hat schon nach kurzem festgestellt, dass alle seine Ratten belastet sind. Und er hat sich dann die Freiheit genommen, als Gentechnikbefürworter, nachdem er gesehen hat, was dort passiert ist, die Freiheit genommen, Alarm zu schlagen. Ist an die Öffentlichkeit gegangen, er wurde sofort mundtot gemacht. Der damalige Premier Blair hat ihm sozusagen den Schlüssel des Labors aus der Hand genommen. Er durfte nicht wieder in sein Institut. Er wurde geradezu geächtet. Es hat ein halbes Jahr gedauert, bis weltweit viele Forscher ihn unterstützt haben und ihn sozusagen ein Stück weit rehabilitiert haben. So ist die Lage.
Das ist die Realität draußen. Jetzt kommen wir mal zu eurem Bündnis so ein bisschen genauer. Also ich meine, das Thema ist sehr komplex. Da könnte man also wahrscheinlich 2-3 Stunden machen. Paolo hat mir vorher gesagt, da gab es ja auch bei FreeFM Sondersendungen, an denen du mitgewirkt hast. Giftgene hieß die eine und die andere Landgrabbing. Wollen wir jetzt aber auch nicht weiter vertiefen. Was mich jetzt interessiert, was macht denn das Bündnis für eine gentechnikfreie Region um Ulm e.V. aktuell? Was macht ihr gerade?
Ja, ganz aktuell, wir haben eine Veranstaltung in Vorbereitung. Grundsätzlich ist das Thema Veranstaltung für uns ein wichtiges Thema. Jetzt in einer Woche, morgen einer Woche, am 22. Januar 19:30 im Gasthaus zur Krone in Delmensingen. Ja, was ist das für eine Veranstaltung? Das zeigt, worum es uns geht. Wir möchten die Bevölkerung, Konsumenten, aber vor allen Dingen auch Landwirte informieren. Es kommt nach Ulm der Geschäftsführer des Raiffeisenkraftfutterwerks aus Kehl. Jetzt fragt man sich, was hat denn der jetzt mit Gentechnik zu tun? Dieses Kraftfutterwerk besteht 50 Jahre, ist gelobt worden, ausgelobt worden, deswegen, weil es seit Anbeginn gentechnikfreies Futter für unsere Landwirte produziert. Es ist gelungen, ohne irgendwelche Tricks und irgendwelche Skandale. Und der Geschäftsführer Bernhard Stoll wird nächste Woche in Delmensingen einen Vortrag halten, genau zu diesem Thema, wie können wir auf regionaler Ebene Futtermittel selber produzieren und auch gentechnikfreie Futtermittel importieren, um uns von dieser Gentechnikmacht zu befreien. Man muss dazu sagen, was wir jetzt eben schon gehört haben, dass unsere, der Großteil unserer Schweine zum Beispiel oder Rinder mit Gentechnikfutter gefüttert wird. Frage, wo kommt denn das eigentlich her? Es kommt größtenteils aus Ländern Südamerikas, aber auch Nordamerika. Jetzt fragt man sich ja, wie das, warum wird das dort exportiert? Eine etwas vereinfachte Antwort lautet, Regenwälder sind abgeholzt worden. Stichwort Regenwald muss ich nicht weiter erklären. Es sind viele, viele Campesinos enteignet worden oder ihnen ist einfach das Land weggenommen worden. Auf Riesenflächen ist Monsanto Genmais und Gensoja angebaut worden und wird angebaut, nur als Export. Also der Gewinn bleibt im Grunde hängen an den großen Konzernen, die das Ganze veranstalten. Und es ist nicht nur der Gewinn, der da als Hauptmotor dahinter steckt, als sogenannte Nebenwirkung ist es eben die Vernichtung von vielen bäuerlichen landwirtschaftlichen Existenzen. Und auch durch den erhöhten Glyphosateinsatz, wir hörten schon, also der normale Glyphosateinsatz reicht nicht, man muss also nochmal nachladen, sind anliegende Menschen massiv mit Krankheiten belastet worden. Auch das klebt an den Futtermitteln, die bei uns ganz selbstverständlich über die Landhändler an unsere Bauern verkauft werden.
Und da wollt ihr jetzt also die Bevölkerung und auch ganz speziell, denke ich, auch die Landwirte aufklären.
Ja, das ist eine Veranstaltung in einer Woche jetzt explizit an die Landwirte. Natürlich auch an Konsumenten, denn die sind ja auch daran interessiert, ist es eigentlich möglich für einen Landwirt ohne Gentechnik Futtermittel auszukommen. Mhm. Und man muss hinzusagen, es gibt drei große Initiativen auf politischer Ebene. Ich fange mal bei einer an, die 2012 von unserer damaligen Bundesregierung, also Schwarz-Gelb, veranlasst worden ist, eine Eiweißstrategie, so nennt man das, weil Soja ist zum Beispiel Eiweißstrategie. Ja. Und Tiere brauchen das, darüber kann man allerdings streiten. Ob sie das immer brauchen bei Kühen, ist das so eine Frage. Die Kühe können auch mit Gras auskommen, aber das nur nebenbei. Und dann gibt es die sogenannte Donau-Strategie. Da haben sich mehrere Länder, an denen auch dann Bayern als Bundesland beteiligt ist, zusammengeschlossen. Und eine Initiative direkt von Baden-Württemberg, die neue Landesregierung, neu ist ja jetzt gut, ist schon 3 Jahre her, ungefähr zweieinhalb. Der Landwirtschaftsminister Bonde, das war interessant, hat als erste Handlung sozusagen durchgesetzt, dass in den landwirtschaftlichen Forschungsanstalten von Baden-Württemberg, wo es da um Tierforschung geht, dass da nur mit gentechnikfreien Futtermitteln gearbeitet wird. Mhm. Und er ist auch gleich da nach Kehl gefahren, zu diesem besagten Kraftfutterwerk und hat das dann nochmal in der Öffentlichkeit präsentiert. Mhm. Also, das ist für uns ein wichtiges Thema, weil es so ist, dass wir den Eindruck haben, dass die Landwirte von ihren Haupt sozusagen Trägerverein oder wo sie zusammengeschlossen sind im Bauernverband anders informiert werden. Und da sind wir in gewisser Weise sind wir dann unangenehme Partner für die.
Mhm. Wer ist denn bei eurem Bündnis dabei? Im Bündnis heißt ja, da ist vielleicht Landwirte. Wer macht denn da mit?
Ja, es ist sehr breit. Also zunächst möchte ich mal sagen, das wird ja die Fachfrau oder der Fachmann unter den Zuhörern schon sich längst gedacht haben, dass da auch Imker dabei sein werden. Es ist kein Geheimnis, dass gerade die Imker sich sehr gefährdet fühlen durch Gentechnikpflanzen auf dem Acker. Mhm. Und die Imker gehörten nämlich auch mit zu den großen Gruppierungen, die den Genmais 810 verhindert haben. Also Imker, Imkerverbände in Ulm, in Neu-Ulm, dann natürlich eine ganze Reihe von Landwirten, vor allen Dingen auch also ökologisch orientierte Landwirte, die ja ohnehin gentechnikfrei arbeiten, die aber auch daran interessiert sind, dass unsere Landwirtschaft immer mehr von dieser mehr industriell orientierten Art von Landwirtschaft runterkommen. Es gibt aber auch konventionelle Landwirte. Zwei davon sind in der Zwischenzeit umgestellt auf Bio. Dann Konsumenten und Vereine. Der Schwäbische Albverein hat sich uns angeschlossen als Bündnismitglied, auch von den Parteien, das sind die Grünen und die SPD. Lassen Sie mich mal nachdenken. Das war's. Und BUND natürlich auch. Ja, also Greenpeace auch. Also es sind von Verbänden eine ganze Reihe Leute auch entsprechend, die Slow Food natürlich, wow, liebe Slow Food. Freundinnen und Freunde, dass ich euch vergessen konnte. Ja, es ist unvergesslich. Wir haben in Ulm, wenn ich das erwähnen darf, das gehört ja mit zu unserer Arbeit, eine ganz tolle Veranstaltung auf die Beine gebracht mit der Vandana Shiva im November 2009. Und Slow Food und unser Bündnis haben das zusammen hingekriegt. Die Pauluskirche war voll. Und jeder, der Vandana Shiva kennt, diese große indische Biologin, der es gelungen ist, eine riesengroße Samenbank, also zur Erhaltung des wertvollen regionalen Samens, einzurichten und die deswegen mit Feuer und Flamme gegen die grüne Gentechnik kämpft, weil grüne Gentechnik identisch ist mit Pflanzenmonotonie. Grüne Gentechnik vernichtet die Vielfalt der Pflanzen, weil ein Landwirt kann ja nur noch diesen Gensoja anbauen, nicht 20 verschiedene, oder wenn sie an den Reis, wenn man an den Reis, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an den Reis denkt, jeder von uns kann sich ausrechnen, dass in den Reismutterländern, also in Asien, zig verschiedene Sorten an Reis da waren. Und jetzt soll das alles, das ist das Ziel, durch einen Genreis, den goldenen Reis, ersetzt werden. Da wird doch eine Kultur von Jahrtausenden vernichtet.
Da ist mir doch der Jasminreis lieber. Nee, aber vielleicht, also Leute, die schon öfters zuhören, bei mir waren die Slowfood-Leute mal. Und haben ganz tolles Chutney aus Söflingen mitgebracht und leckere Sachen. Wir haben sogar hier ein bisschen getafelt, soll man eigentlich am Mischpult nicht. Aber ich kann mich noch ganz gut erinnern. Also das war eine ganz tolle Sendung. Ja, wenn ich jetzt so ein bisschen auf die Uhr gucke, allzu lang haben wir jetzt nicht mehr. Wir sollten jetzt noch einen Bogen machen. Was stellt ihr euch jetzt für eure zukünftige Arbeit vor? Wie wollt ihr jetzt weiterarbeiten? Ich meine, die eine Sache ist jetzt diese Veranstaltung in Delmensingen, wo er sagt, okay, da ist ein Futtermittelhersteller, der nicht gentechnikverändertes Futtermittel produziert und auch zur Verfügung stellt, verkauft, klar, muss ja auch Geld verdienen. Und dann macht ihr aber noch andere Sachen. Was habt ihr in nächster Zeit sonst noch so vor?
Also grundsätzlich haben wir in nächster Zeit etwas vor, was wir eigentlich schon immer gemacht haben. Unser Hauptziel war anfangs, dass wir im Alb-Donau-Kreis und in Neu-Ulm möglichst viele Kommunen überzeugen können, sich als gentechnikfrei zu erklären auf ihren eigenen Anbauflächen, also Flächen, die dann die Kommune selber hat oder verpachtet hat. Das ist uns gelungen, auch mit einer sehr großen Unterschriftensammlung. Und auf dieser Basis, auch bezogen auf Kirchengemeinden, die ebenso mitmachen, sind wir diejenigen, die diesen Level hochhalten, dass bei Umfragen, jährlich gibt es Umfragen bezüglich grüner Gentechnik, wir eine stabile Mehrheit von 70-80% befragten Bürgern haben, die mit grüner Gentechnik nichts am Hut haben wollen. Und wir unterstützen auf diese Art und Weise auch mit unserer Arbeit eine gentechnikfreie Lebensmittelwirtschaft, die es gibt. Es gibt einen Verband und dieser Verband wächst und wächst mit Unternehmen, die gentechnikfreie Lebensmittel herstellen. In unseren Regalen in Ulm steht zum Beispiel jede Menge gentechnikfreie Milch, gentechnikfreie Butter, auch Joghurt. Es gibt gentechnikfreie Nudeln, nur das als Beispiel. Und gentechnikfreien Käse vor allen Dingen. Ich erlaube mir jetzt einfach einen kleinen Käseladen in Ulm, der einen sogenannten Heumilchkäse anbietet, den besonders zu bewerben. Und zwar deswegen, die Kühe, die dort als Produzenten für den Käse im Allgäu gehalten werden, die essen nur das ursprüngliche Futter, was Kühen gut tut, nämlich Gras oder eben Heu. Mhm. Und nicht noch irgendwelche Zusätze, erst recht kein Kraftfutter. Und das ist also eines der Ziele, die wir weiter verfolgen wollen. Wir sind deswegen auch an allen Initiativen hier beteiligt, auch was Slow Food macht oder wo es immer darum geht, eine regionale Lebensmittelwirtschaft zu fördern, die nicht nur regional ist, sondern giftfrei, das heißt auch gentechnikfrei ist. Und das ist ein wichtiger Bereich.
Mhm. Theo, jetzt noch meine allerletzte Frage, ganz kurz, weil wir müssen jetzt leider wirklich Schluss machen. Wenn jemand sich für euer Bündnis interessiert, wie kann er sich an euch wenden? Wie kann man sich näher informieren? Habt ihr eine Internetseite, E-Mail-Adresse, wenn wir die noch zum Abschluss kurz nennen?
Ja, also wer wie uns für eine unabhängige und gentechnikfreie Land- und Lebensmittelwirtschaft ist, findet Informationen unter genfrei-ulm.de. Fertig. Da steht alles drauf, stehen auch alle unsere bisherigen Veranstaltungen, auch eine Chronik, was wir so alles angestellt haben in den letzten Jahren. Und wir freuen uns über viele neue Interessenten und die uns in vielfältiger Weise unterstützen.
Ja, dann danke ich dir ganz herzlich, Theo, dass du da warst. Bei uns, also nochmal für die, die später eingeschaltet haben, war zu Gast Theo Düllmann, Bündnissprecher des Bündnisses für eine gentechnikfreie Region um Ulm e.V. Und mein Name ist Rudi Arnold. Tschüss, bye bye, macht's gut, bis zum nächsten Mal.